Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
Glück auf, herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast, der sich mit Trennung, Scheidung, Kommunikation und allen Themen drumherum auseinandersetzt. Damit es für dich wieder ein Stück leichter wird, dein Leben zu gestalten und in Freiheit und Frieden zu leben.
In diesem Podcast beschäftigen wir uns sowohl mit den emotionalen als auch den praktischen Aspekten verschiedener Lebenssituationen und wollen dir wertvolle Tipps und Hilfestellung geben. In unserer Folge zum Thema Coaching hatten wir festgestellt, dass alle Lebensbereiche miteinander verknüpft sind. Wenn ich eine Herausforderung in dem einen Bereich habe, begegnet mir die Struktur des Themas auch in allen anderen Lebensbereichen. Egal mit welchem persönlichen, herausfordernden Thema du dich also gerade beschäftigst, wir geben dir praktische Tipps und begleiten dich gern auf deinem Weg.
Ja, über die Düsseldorfer Tabelle und die Berechnung von Kindesunterhalt haben wir schon mal gesprochen. Wir verlinken die Folge von damals in den Shownotes. Und Yvonne, du hast damals gesagt, es gibt unterschiedliche Unterhaltsarten und die gucken wir uns heute einmal etwas genauer an. Welche Arten von Unterhalt gibt es denn so?
Also, den Kindesunterhalt klammern wir einmal aus, weil das ist ja auch eine Unterhaltsart. Da geht es ja um den Unterhalt für minderjährige oder volljährige Kinder. Mhm. Und wir schauen uns heute einfach den Unterhalt der Ehegatten an, also des Ehepartners, derjenige, der unterhaltsberechtigt ist. Und wir hatten in der Folge mit dem Kindesunterhalt, glaube ich, auch, wenn ich mich so recht erinnere, schon angesprochen, dass es unterschiedliche Unterhaltstatbestände gibt für unterschiedliche Zeiträume, nämlich einmal den Trennungsunterhalt und einmal den nachehelichen Unterhalt. Mhm. Der Trennungsunterhalt, der wird geschuldet ab dem Zeitpunkt der Trennung bis zur Rechtskraft der Scheidung. Und ab Rechtskraft der Scheidung gibt es, sofern ein Unterhaltstatbestand gegeben ist und Unterhalt sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach dann geschuldet wird, vielleicht einen Anspruch auf Zahlung eines nachehelichen Unterhalts. So, dann hatten wir in diesem Zusammenhang auch über das große Missverständnis gesprochen, dass Trennungsunterhalt ja nur für ein Jahr gezahlt wird, nämlich nur bis zum Ablauf des Trennungsjahres. Dieses Missverständnis, da hatten wir, glaube ich, ein bisschen mit aufgeräumt. Doch, doch, ich glaube, Sven schüttelt den Kopf, deshalb sage ich das gerade.
Ich erinnere mich nicht. So,
doch, ich ja, weil ich das hier immer wieder in der anwaltlichen Praxis habe, dass nach einem Jahr pünktlich aufgehört wird zu zahlen, weil derjenige, der Unterhalt zahlen muss, glaubt, ihr müsstet das nicht mehr und das irgendwo im www.weltweitennetz.de und irgendwelchen Foren gelesen zu haben, mein glaubt. Nein, das ist nicht so, sondern der Trennungsunterhalt tatsächlich ab dem Moment, wo er geschuldet wird und ab wann wird er geschuldet. Auch darüber hatten wir auch schon in unserer letzten Folge gesprochen, dass es wichtig ist, den anderen, wenn er denn keinen Unterhalt zahlt, aufzufordern, Unterhalt zu zahlen in einer bestimmten Höhe, wenn man die errechnen kann, oder aber zumindest auffordert, Auskunft zu erteilen, damit er sich dann auch im Verzug befindet und auch rückwirkender Unterhalt geltend gemacht werden kann.
Vielleicht fangen wir da direkt mal an. Also man liest ja im Internet auch, dass der Unterhalt, der Trennungsunterhalt, sich im Grunde so berechnet, dass der Ehegatte, der Trennungsunterhalt zu beziehen hat, so zu stellen ist, dass er eben den gleichen Lebensstandard führen kann wie vor der Trennung, dass das so der Maßstab ist. Ist das der objektive Maßstab oder wie berechnet sich dieser Trennungsunterhalt eigentlich?
Ja, finde ich gut. Das Maß ist natürlich, sind die ehelichen Lebensverhältnisse und man schaut natürlich, wovon waren die ehelichen Lebensverhältnisse geprägt. Und dann sind wir natürlich schon bei der Frage der Leistungsfähigkeit auf der einen Seite, des unterhaltsrechtlichen Bedarfs und auch der Frage der Bedürftigkeit des Ehegatten, der Unterhaltsansprüche geltend macht. Das sind die drei Punkte, die wir uns beim Trennungsunterhalt, aber hinterher auch beim nachehelichen Unterhalt angucken. Das ist sozusagen der Kernbereich. Wenn wir den Unterhaltstatbestand klar haben, also erstmal wissen, es wird erstmal Trennungsunterhalt geschuldet, weil gerade die Trennung frisch erfolgt ist, dann schauen wir uns an, was hat eigentlich der eine in der Tasche, was hat der andere in der Tasche und was hat die ehelichen Lebensverhältnisse geprägt, gibt es da irgendein Gap oder weiß der Himmel was? Manchmal kommen auch noch Kinder mit dazu. Also, großes Entsetzen, bei denjenigen, die es jetzt vielleicht hören und die es angehen mag. Das gibt da einfach Rechtsprechung zu. Wenn beispielsweise in der Trennungszeit ein neues Kind auf der Seite des Unterhaltsverpflichteten mit dazu kommt, weil das Leben neu gestaltet wurde, dann ist die Unterhaltsverpflichtung, die damit einhergeht, eine Position, die die ehelichen Lebensverhältnisse prägt und damit eine abzugsfähige Position darstellen. Was bedeutet das? Das hört sich ganz abstrakt an. Heißt, es gibt weniger Geld für denjenigen, der unterhaltsberechtigt ist, weil das neue, minderjährige, frisch geborene Kind da mit drin hängt.
Mhm. Weil das man so, sagt, ja, der, wenn das Kind in der Ehe entstanden wäre, hätte es die ehelichen Verhältnisse eben auch geprägt und es wäre entsprechend weniger Geld über gewesen. Jetzt ist das Kind in vielleicht einer neuen Beziehung entstanden und damit fehlt das Geld eben auch.
Genau, aber die Erkenntnis ist ganz bitter, wenn man das so hört. Man denkt sich, das kann doch nicht wahr sein. Doch, das kann wahr sein und wird auch so gerechnet. Deshalb das vielleicht noch mal so als unterhaltsrechtliche Anekdote, wobei lachen kann man darüber nicht, wenn man auf der unterhaltsberechtigten Seite ist, wobei der Unterhaltsverpflichtete natürlich auch eine Verpflichtung mehr hat, eine wirtschaftliche. Denn da wird es ja dann auch eng auf beiden Seiten.
Wie wäre das denn bei einem Jobwechsel des Unterhaltsverpflichteten? Also das würde ja auch Auswirkungen haben auf die Ehe oder auf das eheliche Einkommen. Wie ist das nach einer Trennung?
Eine gute Frage. Der Unterhaltsverpflichtete, der darf sich einkommenstechnisch gerne verbessern. Verschlechtern ist nicht dran. Also, das heißt, in dem Moment, wo er sich einen Job sucht und neu orientiert und verdient da weniger oder entscheidet sich beispielsweise nach der Trennung gleich dazu und sagt, ach, ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock auf eine Unterhaltsverpflichtung. Ne, du arbeitest 20 Stunden, ich will auch nur 20 Stunden arbeiten. Habe ich Lust, 45 Stunden in der Woche zu arbeiten? Nein, 40 Stunden in der Woche zu arbeiten will ich nicht mehr. Ich möchte auch nur noch 25 Stunden arbeiten. Dann klappt das nicht. Er hat eine unterhaltsrechtliche Obliegenheit, den unterhaltsrechtlichen Bedarf sicherzustellen. Es sei denn, es war Absprache. Manchmal ist es ja so, dass vielleicht der Bewerbungsprozess vorher schon lief, noch in der Zeit des ehelichen Zusammenlebens. Und wenn man das natürlich nachweisen kann und sagen kann, wir waren dabei, sozusagen unser Leben umzugestalten und auch die Rollenverteilung in der Ehe neu aufzurollen und alles sollte anders, schöner, besser werden und man bekommt den Zuschlag für den neuen Job pünktlich kurz nach der Trennung und der alte Job war schon gekündigt, dann mag es anders sein. Das muss man dann in diesem Kontext mal beleuchten. Also so, da gibt es dann Besonderheiten, da gibt es jetzt nicht das 0815-Programm, sondern wir gucken jedes Mal drüber, was ist da eigentlich gewesen, was hat die ehelichen Lebensverhältnisse denn geprägt, auch als Absprache beispielsweise. Auch interessant übrigens in diesem Zusammenhang, du sprichst an Aufnahme eines neuen Jobs, gehen wir mal davon aus, dass vielleicht die Ehefrau aufgrund von Kindererziehungszeiten ihre Ausbildung damals abgebrochen hat, keine Ausbildung hat und die ganze Zeit zu Hause gewesen ist. Das ist ja nicht unüblich. Und jetzt im Rahmen der Trennung denkt sie, huch, ne, eines Tages werde ich arbeiten gehen müssen, ich habe ja gar keine Ausbildung. Und fängt dann noch eine Ausbildung an. Das kann sie tun. Wenn sie das da macht, kann sie das tun. Und dann ist der andere sogar auch hinterher nach der Scheidung der Ehe dazu verpflichtet, das mitzutragen, die Ausbildung mitzutragen, wenn das den Umständen entsprechend ist. Da gibt es einen Unterhaltstatbestand für auch für den nachehelichen Unterhalt.
Gut, das ist alles der Fall, wenn keine Kinder da sind, nicht? Und auch wenn Kinder da sind, also unabhängig von der Existenz von gemeinsamen Kindern.
Also es gibt ja hinterher, ich will an dieser Stelle, lass es uns noch eine Sekunde zurückstellen, weil es unterschiedliche Unterhaltstatbestände für den nachehelichen Unterhalt gibt. Du hattest eben angesprochen, ne, was passiert, wenn der Unterhaltsverpflichtete den Job wechselt, darf der das einfach? Nee, darf er nicht. Ne, er hat eine gesteigerte Erwerbsobliegenheit, so nennt sich das, und kann nicht einfach plötzlich weniger verdienen, nur weil er das gerade schick findet.
Wie ist es, wenn ihm gekündigt wird oder der bisherige Arbeitgeber vielleicht nicht mehr als Arbeitgeber zur Verfügung steht, aus welchem Grund auch immer?
Genau, Insolvenz gibt es ja auch. Ganz wichtig und auch eine sehr gute Frage, also wenn der Unterhaltsverpflichtete arbeitslos wird, dann hat er eine Übergangsfrist, in der man eine Orientierungsphase und er muss sich dann aber auch anfangen zu bewerben. 3 bis 6 Monate, kann man sagen, braucht er, um sich zu rappeln, um auf Jobsuche zu gehen. Aber da muss er auch was vorlegen. Also wenn er dann anhaltend arbeitslos bleibt, hilft ihm das nicht weiter, sondern da muss man sagen, du könntest auch in einem Beruf, so wie du vorher gearbeitet hast, auch weiterarbeiten. Zumindest ist dir fiktiv ein entsprechendes Erwerbseinkommen aus einer solchen Tätigkeit zuzurechnen. Fiktiv bedeutet, man rechnet jemandem was in die Tasche, was er tatsächlich nicht hat. Und dann zahlt der Unterhalt auf etwas, was er nicht hat. Und da ist ja kein Geld, von dem er das zahlen kann. Das ist also richtig bitter, auch wenn er dann vielleicht Arbeitslosengeld für einen Zeitraum X beziehen mag. Aber das Geld, was ihm zugerechnet wird, hat er ja tatsächlich nicht, weil Arbeitslosengeld ist weniger als das, was er dann als fiktives Erwerbseinkommen zugerechnet bekommen würde. Deshalb kann ich nur jedem empfehlen, so gut und so schnell wie möglich, sich dann einen neuen Job mit einer neuen Einkommensquelle. Und wenn dann sozusagen gegebenenfalls die Einkünfte etwas geringer sein mögen, man muss schauen, wie ist die fachliche Qualifikation, liegt er jetzt weit unter seiner fachlichen Qualifikation, warum hat das nicht geklappt, wie sind die Bewerbungsverfahren gelaufen. Es gibt tatsächlich obergerichtliche Rechtsprechung dazu, wie viele Bewerbungen nachzuweisen sind und wie die Absagen auch nachzuweisen sind, damit man aus dieser Einkommensfiktion herauskommt. Und das sind 30 bis 40 Bewerbungen pro Monat, die nachzuweisen sind, wo man auch nachweisen muss, wie die Absagen erfolgt sind und ob man Bewerbungsgespräche, Vorstellungsgespräche schon hatte. Ja. Da ist die Latte, die unterhaltsrechtliche Latte doch schon sehr hoch und ganz schön bitter. Man ist da schnell in der Einkommensfiktion. Und deshalb denke ich, ist es ganz gut und wichtig zu wissen, dass Arbeitslosigkeit passieren kann, aber natürlich, wenn auch gehalten ist, sich schnell wieder einen neuen Job zu suchen.
Ich kann mich erinnern, dass Frau Bachem, als sie bei uns war und wir über UVG und Beistandschaft gesprochen haben, auch davon berichtet hat, dass es sich beim Kindesunterhalt eben genauso verhält, nicht? Und da eben die gleichen Obliegenheitspflichten vorhanden sind, was die Bewerbungszahlen und so weiter angeht, die du gerade genannt hast.
Richtig,
ja.
Genau.
Mhm. Ja. Was ist denn, wenn so ein Scheidungsverfahren jetzt sehr, sehr lange dauert? Es gibt mitunter ja auch den Fall, hast du auch schon mal geschildert, dass ja, Anwälte so ein Verfahren in die Länge ziehen oder dass Ehegatten vielleicht nicht geschieden werden wollen und deswegen alles in die Länge gezogen wird. Hat das irgendeinen Einfluss auf diesen Trennungsunterhalt? Oder?
Aber sicher. Warum? Weil nämlich der Trennungsunterhalt ja bis zur Rechtskraft der Scheidung zu zahlen ist. Und solange die Folgesachen noch nicht entscheidungsreif sind, der Zugewinnausgleich, der Unterhalt, solange kann ja auch die Ehe nicht geschieden werden. Das heißt, es zieht sich und das kann natürlich bitter sein. Der einzige Vorteil, der bestehen kann, ist, dass nach Ablauf des Trennungsjahres, und das war das, was viele verwechseln, nicht etwa der Unterhalt entfällt, aber der andere Ehegatte, je nachdem, ob minderjährige Kinder vorhanden sind, ja oder nein, dazu verpflichtet sein könnte, eine Vollzeittätigkeit auszuüben. Also wenn keine kleinen Kinder da sind, die noch die Grundschule besuchen und man aus diesem Grunde vielleicht nur halbtags arbeiten gehen kann, 25 Stunden oder wenn es die Schulbesuche, Ganztagsschule zulassen, dass man vielleicht auch 30 Stunden arbeitet, wäre ein fiktives Erwerbseinkommen aus einer Vollzeittätigkeit hinzuzurechnen. Und das würde natürlich die Einkommensdifferenz, das Gap sozusagen verkleinern und damit ja auch den Unterhaltsanspruch verringern. Mhm. Das müsste man dann parallel neu rechnen. Mhm. Genau.
Das heißt also, in diesem gesamten Verfahren, was sich dann vielleicht sogar mit den ganzen Folgeverfahren über Jahre hinzieht, würde man dann eben auch mehrfach zwischendurch den Unterhalt, den Trennungsunterhalt neu berechnen und anpassen.
Wenn man so lange verheiratet bleiben möchte, dass man mehrfach rechnen sollte.
Ja.
Aber grundsätzlich wäre es einfach so, dass mit Ablauf des Trennungsjahres, wenn der andere, wir gehen jetzt mal davon aus, keine kleinen Kinder da sind, keine minderjährigen Kinder da sind oder gar keine Kinder und arbeitet gleichwohl nur in Teilzeit, 15 Stunden oder sowas, dann kommt ja der andere Unterhaltsverpflichtete dazu und sagt, hallo, du bist dazu verpflichtet, einer Vollzeiterwerbstätigkeit nachzugehen, tust du das nicht, ne, dann rechnen wir es dir fiktiv zu und dann berechnet sich auf dieser Grundlage aber auch das Einkommen neu, der Unterhalt neu, Entschuldigung.
Gut, das ist also bis zur Rechtskraft der Scheidung der Trennungsunterhalt. Gibt es noch was, was wir dazu noch erklären sollten,
sagen
sollten?
Ich denke, das war schon, ich sag mal jetzt erstmal so ein guter Überblick über die Frage des Trennungsunterhaltes. Mhm. Und der Trennungsunterhaltsanspruch endet mit Rechtskraft der Scheidung. Ist man ganz strittig bei den Unterhaltsfragen und ist sich nicht sicher, ob der Unterhalt weiter gezahlt wird nach Rechtskraft der Scheidung, dann sollte man gegebenenfalls die Frage, ob ich nach Rechtskraft der Scheidung einen weitergehenden Unterhaltsanspruch, einen sogenannten Anspruch auf Zahlung von nachehelichem Unterhalt habe, gerichtlich mit klären lassen. Mhm. Ich hatte eben schon so salopp gesagt, die Scheidung der Ehe kann nur ausgesprochen werden, wenn die Folgesachen entscheidungsreif sind, gegebenenfalls auch die Frage des Unterhalts, also der nacheheliche Unterhalt wäre damit zu klären. Dann ist es ja so, dass ich rechtskräftig geschieden bin und vom Gericht mitgeklärt wurde, was ist denn ab Rechtskraft der Scheidung für einen Unterhalt zu zahlen, in welcher Höhe und vielleicht auch wie lange. Und das, wenn man ganz streitig ist, sollte man das vorsichtshalber mit klären lassen, damit man hinterher nicht ins Loch fällt und mit einstweiligen Anordnungen arbeiten muss und einfach erstmal ein Gap hat, wo man die Eigenversorgung anschieben muss und vielleicht ja nicht jedes Mal so ein luxuriöses Gericht hat, wo die Bearbeitungszeiten schnell sind, sondern wenn ich an große Städte denke, denke ich, da sind andere Bearbeitungszeiten und ich habe lange zu warten, bevor ich da eine Entscheidung bekomme und bevor Schriftsätze hin und her geschickt werden, dann ist es ja bitter, diese Zeiten zu überbrücken. Mhm. Deshalb rechtzeitig da gucken, ist da Handlungsbedarf, ja oder nein? Das kann man ja auch vorher schon in der Anwaltskorrespondenz klären oder auch im gemeinsamen Gespräch, wie auch immer. Mhm.
Wir haben ja ganz bewusst gesagt, dass wir keine Beispiele bringen und keine Beispielrechnung hier machen zur Unterhaltsberechnung, weil es einfach zu viele individuelle Fälle gibt und man sich eben jeden einzelnen Fall mit all seinen Zahlungen ganz genau angucken darf, bevor man einen Unterhalt berechnet. Kann man denn über den Daumen sagen, wie so ein nachehelicher Unterhalt berechnet wird?
Also so mit der Berechnung, die Berechnung unterscheidet sich nicht wesentlich von dem sozusagen, was man auch beim Trennungsunterhalt. Wir gucken uns auch hier die Leistungsfähigkeit auf Seiten des Unterhaltsverpflichteten an und die Bedürftigkeit des Unterhaltsberechtigten. Das heißt, wir schauen auch hier auf die Einkommenssituation und welche Positionen unterhaltsrechtlich in Abzug gebracht werden dürfen und welche gegebenenfalls hinzugerechnet werden können. Ich glaube, sowohl Frau Bachem als auch ich damals beim Kindesunterhalt haben auch auf die Frage des Wohnvorteils schon mal hingewiesen in einer unserer anderen Folgen. Das war die Frage, wenn ich eine Immobilie nutze und sie selbst bewohne und dafür ein Darlehen in Abzug bringen kann, dann wird mir gegebenenfalls etwas in die Tasche gerechnet, hinzugerechnet, was ich gar nicht habe, nämlich ein fiktiver Betrag X in Höhe einer Marktmiete. Mhm. Nach Rechtskraft der Scheidung ist es immer der objektive Marktwert für diese Immobilie im Rahmen eines sogenannten Wohnvorteils. Und das sind so Beträge, deshalb habe ich hier von Abstand genommen. Wir hatten uns im Vorfeld darüber unterhalten, ob ich irgendeine Beispielrechnung, und meine Erfahrung damit ist, dann klammert man sich sklavisch an solch eine Berechnung, aber Unterhaltsberechnung ist sehr individuell, weil man wirklich schauen muss, welche Positionen können in Abzug gebracht werden. Wir hatten hier eben gegebenenfalls ehebedingte Verbindlichkeiten, die mit in Abzug gebracht werden können. Muss man auch schauen, wann sind die Darlehen dann aufgenommen worden? Sind das noch ehebedingte Verbindlichkeiten? Ja, nein. Dann beispielsweise Zuzahlungen zu Krankenversicherung, zu Pflegeversicherung, wenn man solche privaten Zusatzzahlungen dann hat, private Altersversorgung, gegebenenfalls auch noch Sparbeiträge. Dann ist auch immer streitig die Frage, Firmenfahrzeug, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe, Beiträge zu anderen Ding, Berufs- und Fähigkeitsversicherung, was ist damit in Abzug zu bringen, Unsicherheit, was ist mit Hauskosten, wenn beide ausgezogen sind, wer zahlt jetzt was, kann man da was in Abzug zu bringen. Das ist halt das echte Leben, was einen hier in der Unterhaltsberechnung wieder trifft und wo ich auch mit den Mandanten, mit den Mandantinnen die Position im Einzelnen durchgehen muss, damit ich weiß, was kann ich denn in Abzug bringen auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite, also sowohl beim Unterhaltsverpflichteten als auch bei der Unterhaltsberechtigten beispielsweise. Wir haben ja hier vom nachehelichen Unterhalt gesprochen. Es gibt nicht den nachehelichen Unterhalt, sondern nachehelicher Unterhalt ist der Unterhalt, der ab Rechtskraft der Scheidung geschuldet wird. Und der Gesetzgeber hat hier, anders als beim Trennungsunterhalt, unterschiedliche Tatbestände geschaffen und hat gesagt, es gibt unterschiedliche Rechtsgründe, aus denen Unterhalt geschuldet werden soll. Oben drüber hat der Gesetzgeber jetzt aber auch gesagt, 2008 war es, glaube ich, die Unterhaltsreform, steht jetzt der Grundsatz der Eigenverantwortung. Früher galt der Spruch, einmal Zahnarztgattin, immer Zahnarztgattin. Das heißt, es war lebenslänglich der Unterhalt. Das ist heute anders, weil der Gesetzgeber gesagt hat, die gesellschaftlichen Verhältnisse haben sich so derartig geändert und es gibt so viel Trennung, Scheidung, Wandel, Patchwork, dem müssen wir irgendwie Rechnung tragen. Und wir möchten ganz gerne die Eigenverantwortung des Unterhaltsberechtigten dadurch stärken, dass wir die Unterhaltsansprüche verändern, dem Grunde nach, genau. Und auch Zeiten dadurch ändern und sagen, es gibt nicht mehr lebenslänglich Unterhalt, das wird nicht mehr lebenslänglich geschuldet. Zu deiner Frage, also wie lange muss ich Unterhalt zahlen, stellt sich auch immer die Frage, aus welchem Grund bekomme ich Unterhalt? Denn nicht jeden Unterhaltsgrund, den ich habe, kann ich hinterher auch zeitlich befristen. Da gibt es Rechtsprechung zu. Einmal den Gesetzestext, wenn man in die Paragraphen 15, 70 fortfolgende reinguckt, findet man die unterschiedlichen Tatbestände, also BGB, die unterschiedlichen Tatbestände und dann hinterher auch die Möglichkeit der zeitlichen Befristung und auch der Herabsetzung des Unterhaltsanspruchs.
Und welche sind das? Welche Unterhaltstatbestände?
Wir haben als Unterhaltstatbestand erstmal den Betreuungsunterhalt für minderjährige Kinder, Unterhalt wegen Alters, Krankheit oder Gebrechen, Erwerbslosigkeit und Aufstockungsunterhalt. Das sind die Unterhaltstatbestände, die wir da hätten. Okay. Die einzelnen Voraussetzungen dazu sind im Gesetz genannt. Und wir schauen uns immer erstmal an in der Rangfolge, was gibt es denn da eigentlich? Gibt es ein minderjähriges Kind, was zu betreuen ist? In den ersten 3 Jahren beispielsweise besteht gar keine Erwerbsobliegenheit der betreuenden Person für das minderjährige Kind. Das heißt, wenn ich ein ganz kleines Kind habe, das ist noch Säugling, wir trennen uns und nach einem Jahr findet die Scheidung statt, dann gibt es da den Anschlusstatbestand nachehelicher Unterhalt, Betreuungsunterhalt für das minderjährige, dann ja vielleicht 2-, 2,5-jährige Kind. Ab dem 3. Lebensjahr des Kindes sagt man, du kannst das Kind in den Kindergarten geben und in dem Moment ist das Kind betreut und wenn das Kind betreut ist, kannst du mindestens 20, vielleicht ja auch 25 Stunden die Woche arbeiten gehen, sodass entsprechende Einkünfte aus einer Erwerbstätigkeit auf Seiten der unterhaltsberechtigten Person gegenzurechnen sind.
Das wäre dann auch der Fall, wenn das Kind beispielsweise im Wechselmodell bei beiden Eltern aufwächst und dadurch eine Möglichkeit zum Arbeiten
steht. Auch da rechnet man mit fiktiven Einkünften, genau.
Kann man einzelne Unterhaltstatbestände abbedingen durch vertragliche Vereinbarungen, durch Scheidungsfolgenvereinbarungen oder sowas?
Man kann grundsätzlich auf nachehelichen Unterhalt verzichten, wechselseitig, mit der Maßgabe, dass das beim Betreuungsunterhalt minderjähriger Kinder nicht ohne weiteres möglich ist. Warum? Weil Kinder geschützt werden sollen und das ja sozusagen mit eines der Kernbereiche auch dann nach der Rechtsprechung des BGHs ist, weil das Kind geschützt werden soll und der kindliche Rahmen. Und da muss man dann gucken, welche Regelungen nehmen die da zum Betreuungsunterhalt. Gerade wenn da zum Abschluss des Vertrages schon ein minderjähriges Kind da ist, wie regeln die diesen Bereich des Betreuungsunterhalts? Das kann man ja regeln und sagen, bis zum Ende der Grundschulzeit wird, das kann man staffeln, dass man sagt, bis zum 3. Lebensjahr besteht keine Erwerbsobliegenheit, vom 3. Lebensjahr bis zum Ende des Kindergartens eine Erwerbsobliegenheit im Umfang von 20 Stunden, danach das und das. Also das, da gibt es ja Regelungsmöglichkeiten und dann muss der Unterhalt entsprechend gerechnet werden.
Gut. Gibt es noch was, was wir transportieren wollen zum Thema nachehelicher Unterhalt?
Ja, ganz wichtig ist zu wissen, es ist anders bei jedem. Manchmal ist es so, ich habe mit einer Freundin gesprochen oder mit einem Freund, bei dem war das damals so und so. Erstens, die Fragen zur Leistungsfähigkeit und Bedürftigkeit errechnen sich bei jedem anders. Zweitens, die Frage, bestehen gegebenenfalls ehebedingte Nachteile, die entscheidend für die Frage sind, kann überhaupt der Unterhaltsanspruch befristet werden und herabgesetzt werden, ist auch immer eine wichtige Frage. Ehebedingte Nachteile ist etwas, da streitet man sich. Die Hörer sehen es gerade nicht, aber du hast Falten auf der Stirn und ein dickes Fragezeichen. Genau, das ist ein unfassbarer Streitpunkt. Ne, dann in gerichtlichen Verfahren liegt ein ehebedingter Nachteil vor, auf Seiten der unterhaltsberechtigten Person. Die muss das dann darlegen und beweisen, dass sie während der Ehe Nachteile erlitten hat, die aus diesem Grunde so auszugleichen sind, dass der Unterhaltsanspruch unbefristet fortläuft und nicht etwa befristet werden kann. Mhm.
Das ist die Argumentation, ich habe wegen der Kinderbetreuung mein Raketenwissenschaftsstudium unterbrochen und habe deswegen heute ein niedrigeres Einkommen.
Genau. Mhm. Hätte ich die Kinder nicht bekommen, wäre ich mindestens Chefarzt der Kardiologie geworden.
Mhm, okay.
Dann ist das so. Wenn Frau Chefärztin, die vielleicht ja das Medizinstudium abgebrochen hat, kann ja sein, ne, wenn die Frau das Studium abgebrochen hat, das Medizinstudium, dann erstmal 4 Kinder bekommen hat und mit den 4 Kindern erstmal beschäftigt gewesen ist, dann ist ja die Frage, welche ehebedingten Nachteile, wie waren denn da die Erfolgsaussichten?
Ja.
Und da kann man sich drüber streiten. Ne, das ist der Klassiker. Häufig ist es ja tatsächlich so, dass die ehebedingten Nachteile auf Seiten der Frau in der Ehe eintreten, gerade wegen der Geburt des Kindes, weil die Rollenverteilung klassisch gewählt wurde und auch vielleicht im Hinblick auch auf die Einkommenssituation in der Familie und man sich dann dazu entschieden hat in der Familie, in der frischen Familie, der eine geht arbeiten und macht das Vollzeit weiter und die andere betreut die Kinder in der Zeit und gibt den Beruf auf. Und wenn jemand 15 oder 20 Jahre nicht in dem Beruf tätig war, dann ist ja die Frage, findet diejenige wieder zurück in diesen Beruf oder wird sie sich ganz neu erfinden müssen?
Ja.
Und da muss man dann einfach schauen. Man muss aber ganz konkret dazu dann auch zu seinem Lebenslauf vortragen, zum beruflichen Werdegang und auch sagen, was sind denn das auch rechnerisch für Nachteile dann? In der Altersversorgung, in dem tatsächlichen Einkommensverlauf, weil wir dann ja auch über fiktive Einkünfte rechnen. Also das ist schon das hohe Rad des Unterhaltsrechts, wenn wir über ehebedingte Nachteile reden. Und von daher war das eine gute Frage. Es ist wichtig, das zu wissen für die unterhaltsrechtliche Beratung, gerade auch im Hinblick auf die Frage, warum ist es bei mir nicht so wie bei meinen Nachbarn oder bei meinem Freund, bei meiner Freundin. Die haben gesagt, bei mir ging das damals ganz schnell mit dem Unterhalt, ratzifatzi hatten wir das gerechnet. Warum ist das bei dir so kompliziert? Es ist jedes Mal anders. Also Unterhaltsrecht ist jetzt, es gibt Eckdaten, an denen man sich orientieren kann, aber Unterhaltsrecht ist schon sehr komplex und wird sehr viel von Rechtsprechung geprägt und ist sehr in Bewegung und sehr im Wandel. Und das muss man halt auch selber wissen. Ich denke, einfach für heute zu wissen, es gibt den Unterhaltstatbestand nach ehelicher Unterhalt. Es gibt unterschiedliche Rechtsgründe, aus denen Unterhalt geschuldet werden kann. Zu schauen, habe ich vielleicht einen Anspruch auf Unterhalt wegen Betreuung der minderjährigen Kinder? Muss ich da schon arbeiten gehen? Nein, den kann ich nicht befristen und den kann ich jetzt auch nicht herabsetzen, aber hinterher vielleicht, also so, und da habe ich dann gegebenenfalls einen Aufstockungsunterhalt aufgrund der Einkommensdifferenz, vielleicht weil keine minderjährigen Kinder da sind. All das sind Fragen, die dann da zu klären wären.
Okay. Also du siehst, Unterhalt ist eine ganz individuelle Geschichte und du darfst das einfach mal rechnen lassen, um ein Gefühl für die Beträge zu bekommen. Das gilt für beide Seiten und gehört aus unserer Sicht ganz klar zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den eigenen Finanzen. Wenn du bei den Überlegungen einen Sparringspartner brauchst, melde dich gern. Und ansonsten danken wir dir einmal mehr fürs Zuhören, deine Zeit und freuen uns auf deine E-Mail mit Fragen, Wünschen, Anregungen. Und wir freuen uns auch über deine 5-Sterne-Bewertung bei Apple und bei Spotify. Weitere Infos findest du wie immer in den Shownotes. Da haben wir auch die Folgen, über die wir heute gesprochen haben, nochmal aufgeführt. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss.
Gute Zeit und tschüss.
Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.